Wir sind im ersten Petrusbrief im Kapitel 4. Das letzte Mal haben wir begonnen, uns anzusehen, wie wir als Christen in schweren Zeiten leben können. Und Petrus schreibt hier diesen Brief an Christen, die verfolgt wurden oder zumindest sehr kurz davor standen, die durch schwierige Zeiten gingen. Und wir haben letztes Mal 10 Prinzipien gesehen, wie wir leben sollen in diesen Zeiten. Erste war, dass wir schwierige Zeiten, Verfolgung, Leiden erwarten in unserem Leben. Das ist normal, wir sollten einfach damit rechnen. Zweite war, dass unser Fokus in diesen Zeiten sein sollte, Licht zu sein für Gott. Auch Licht für die, die uns gerade das Leben schwer machen. Und dann haben wir 5 Einstellungen gesehen, die wir als Leib Christi haben müssen. Wir sollen gleichgesinnt sein, einig. Die Einheit suchen, wir müssen zusammenstehen in schwierigen Zeiten als Familie. Mitleidig wollen wir sein, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und dann viertens, unser Fokus in diesen Zeiten sollte sein, dass wir bewusst Gutes tun, statt Böses mit Bösem zu vergelten. Bewusst Gutes tun. Und fünftens, wenn wir als Gerechte leiden, sollen wir uns glücklich achten, hat uns Petrus gesagt. Glücklich achten, weil es eine Bestätigung für uns ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir angefeindet werden um Jesu Willen. Und es ist auch eine besondere Gelegenheit, um großen Lohn im Himmel zu sammeln. Und Gott wird sichtbar in uns in diesen Zeiten und er gibt uns eine besondere Gnade in unseren schweren Zeiten, die wir sonst nicht haben. Und er gibt uns besonderen Trost in diesen Zeiten. Und er zieht uns nahe zu sich. Wir können seine Nähe besonders erfahren. Und es bringt Gott Lob und Herrlichkeit und Ehre. Und dann sechstens, wir sollen uns nicht fürchten oder nicht sorgen in diesen Zeiten, sondern uns auf Jesus ausrichten. Haltet den Herrn, den Christus, unseren Retter, in euren Herzen heilig. Siebtens, wir wollen bereit sein, Zeugnis zu geben, wenn Menschen uns fragen, hey, was ist da anders an dir? Was hast du, was ich nicht habe? Achtens, wir wollen mit einem guten Gewissen leben. Neuntens, wir wollen Jesus nachahmen. Und zehntens, wir wollen im Auge behalten, dass Jesus der Sieger ist in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Und wir sind Sieger mit ihm, also wir können mit Zuversicht vorangehen. Heute ist einfach eine Fortsetzung von dem, was wir letztes Mal begonnen haben. Wie leben wir als Christen in schwierigen Zeiten? Ich werde neu anfangen mit dem Zählen. Vielleicht ist es euch aufgefallen, letztes Mal habe ich 2-mal die Nummer 8 gehabt. Ich wollte es einfach halten. Wir fangen einfach von vorne wieder an. Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Da Jesus im Fleisch gelitten hat, in seinem irdischen Leib, in seinem irdischen menschlichen Leben, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Jesus, unser Vorbild, hat gelitten, also ahmt ihm nach in seinem Leiden. Und seht hier wieder, beachtet hier wieder diese Bildsprache von Kampf. Erinnert uns wieder, wir sind in einem geistlichen Konflikt, das dürfen wir nie vergessen. Ist nicht unser Urlaub hier, das ist Schlachtfeld. Urlaub kommt im Himmel. Wir sind im geistlichen Kampf. Und er sagt hier, bewaffnet euch. Legt etwas an, das entscheidend ist in diesem geistlichen Kampf. Und wenn ihr an Krieg denkt, der die überlegenen Waffen hat, ist normalerweise der Sieger. Wenn du ein Heer hast mit 1 Million mit Speeren und Pfeil und Bogen und auf der anderen Seite gibt es eine Armee von 100 Mann, aber die haben Jets und Bomben und alles andere. Die Waffenüberlegenheit macht den Unterschied aus. Und so bewaffnet euch. Und womit sollen wir uns bewaffnen? Mit demselben Sinn. Steht hier. Also mit einer Einstellung. Es geht um eine Einstellung, die wir haben sollen. Und ist es nicht so, dass unsere Einstellung einen Riesenunterschied macht in unserem Leben? Und ganz besonders, wenn wir durch schwierige Zeiten, durch schwierige Umstände gehen. Und welche Einstellung ist es, die Jesus hatte und die wir uns aneignen sollen? Lass uns weiterlesen. Wir lassen hier erstmal diese Klammerbemerkung aus. Lesen wir in Vers 2 weiter. Waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn, mit derselben Einstellung, um die im Fleisch noch übrige Zeit, also die Zeit, die wir noch haben in unserem irdischen Leib, in dieser Welt, nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Unterstreicht doch den Willen Gottes zu leben. Ich denke, das ist die Betonung hier. Jesus kam in diese Welt, um unsere Sünden, die uns von Gott trennen und die unsere Beziehung mit Gott versauen, um die auszulöschen. Er kam, um unsere Beziehung mit Gott zu heilen. Das haben wir am Ende von Kapitel 2 gesehen. Und Jesus kam und er kämpfte gegen die Sünde. Er lebte ein sündenloses Leben, aber nicht ohne Kampf, wissen wir. Die Bibel sagt uns, er wurde versucht in allen Dingen so wie wir. Wir wissen, dass Jesus in Wüstenzeiten geführt wurde. Er musste Wüstenzeiten durchmachen und da hat er Angriffe erlebt. Zum Beispiel die Versuchung, seine körperlichen Bedürfnisse auf unzulässige Weise gegen Gottes Führung zu befriedigen. Der Teufel hat ihm gesagt, mach diese Steine zu Brot, als er hungrig war. Und der Feind hat auch an seinen Stolz appelliert. Hey, stürz dich von der Zinne des Tempels und dann werden dich die Engel auffangen und Mann, es wird eine große Show sein und alle werden dir zujubeln und staunen und alle werden wissen, dass du der Größte bist. Also Jesus, hier, mach dich zu was Großen. Und der Teufel hat ihm die Herrlichkeit versprochen, ohne ans Kreuz zu gehen, ohne zu leiden. Und jedes Mal hat Jesus mit dem Wort Gottes geantwortet, dem Willen Gottes. Er hat gesagt, es steht geschrieben. Das ist, was Gott von mir will. Das war seine Einstellung. Und dann sehen wir Jesus im Garten Gethsemane. Also diese unvorstellbare geistliche und körperliche Folter des Kreuzes vor Augen hatte und er Blut geschwitzt hat vor Stress, dieser äußerste psychische Druck und Furcht und Horror vor dem, was kommt und Depression, war dieselbe Versuchung hoch 10. Herrlichkeit ohne ans Kreuz zu gehen. Er hat dort im Garten gekämpft gegen diese menschlichen Impulse und Wünsche, diesen Selbsterhaltungstrieb, den wir haben. Und er hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch, lass dieses Leid an mir vorübergehen. Vater, ich fühle mich nicht danach, ans Kreuz zu gehen. Ich will nicht leiden. Ich bin voll Angst, ich bin voll Abscheu und Ekel, die Sünden der Welt zu tragen. Es überwältigt mich. Ich habe rein menschlich gesehen nicht die Kraft, es durchzustehen. Wissen, ein Engel musste kommen und ihm stärken. Aber dann hat er gesagt, auch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht mein Wille geschehe, Vater, sondern dein Wille geschehe in meinem Leben. Das war seine Lebenseinstellung. Das war das Paradigma, wenn wir so sagen wollen. Seine Weltanschauung, die Jesu Leben geprägt hat. Das war die Grundausrichtung, das Selbstverständnis seines Lebens. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. In Johannes 8 spricht Jesus darüber, dass er dieses Bewusstsein hatte, dass der Vater ihn gesandt hat. Er hatte dieses Sendungsbewusstsein. Ich bin hier auf einer Mission von Gott in diesem Leben, hier und jetzt. Und er sagt dann weiter, ich tue alle Zeit es ihm Wohlgefällige. Und ich bin nicht allein dabei. Ich weiß, der Vater ist bei mir. Und das ist, was Jesus uns sagt. Jesus sagt uns, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hat uns verheißen, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Zeit. Wir sind Gesandte. In der Bergpredigt in Matthäus 5 hat Jesus gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Ich bin gekommen, um Gottes Willen zu tun. In Johannes 4, Vers 34 sagt Jesus, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das ist wichtig, das ist die Grundentscheidung eines Lebens. Will ich für mich selbst leben oder werde ich für Gott leben? Und Gott stellt diesen Herrschaftsanspruch an unser Leben. Und wirklich, bevor dieses Thema nicht geklärt ist in deinem Leben, bist du eigentlich nicht wirklich Christ. Bist du nicht wirklich ein Nachfolger von Jesus. Wenn du herausfinden willst, wo jemand steht in seinem Leben, kannst du fragen, wer ist dein Herr? Wer ist dein Gott? Wenn du noch immer dein eigener Herr bist, dann bist du nicht wirklich Christ. Also erstens, erster Punkt für heute, diese Gesinnung müssen wir als Waffe anlegen. Diese Gesinnung, diese Einstellung, die sagt, Vater, Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Darum geht es in meinem Leben. Ich gehöre nicht mir selbst, ich bin erkauft um einen teuren Preis. Ich bin hier auf diesem Planeten unterwegs in Gottes Mission. Darum geht es in unserem Leben. Es geht nicht darum, mich selbst zu verwirklichen, es geht nicht darum, mich selbst groß zu machen, meine egoistischen Ziele zu erreichen, sondern es geht in unserem Leben darum, Gottes Willen zu tun, ihn zu ehren. Das ist so grundlegend, aber so wichtig. Als Eltern, wir müssen es unseren Kindern vermitteln. Ich habe letzten zwei Wochen ein Buch gelesen über biblische Kindererziehung von Ted Tripp, Eltern, Hirten der Herzen heißt das Buch, und betont es, dass das grundlegende Erziehungsziel für uns sein muss, dass unsere Kinder erkennen, dass der Sinn und Zweck ihres Lebens ist, Gott zu dienen und zur Ehre Gottes zu leben. So fundamental. Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen, wie der Westminster Katechismus, ein alter Katechismus, das gelehrt hat. Das ist der Sinn unseres Lebens. Ich zitiere mal den Ted hier, er schreibt, du musst deine Kinder lehren, dass sie wie alle Menschen das Leben finden, wenn sie den wahren und lebendigen Gott erkennen und ihm dienen. Das ist das Grundlegendste in unserem Leben. Wenn du in deinem Leben irgendein anderes grundlegendes Ziel hast stattdessen, ist es wirklich ein verschwendetes Leben. Es ist nicht wert, es zu leben. Und es wird kein heiles und kein zufriedenes Leben sein, weil du wirst leben wie ein Fisch außerhalb des Wassers. Denn auf Gott hin sind wir geschaffen und für ihn sind wir geschaffen. Und es ist nicht schwer nachzuvollziehen, was für einen Unterschied so eine Einstellung macht in schwierigen Zeiten. Besonders wenn die Ursache für deine Schwierigkeiten ist, dass du Jesus nachfolgst. Und das war der Fall für die Empfänger dieses Briefes. Die heidnischen Mitmenschen waren nicht happy, dass sie nicht mehr mitgeschwommen sind in diesem Strom der Welt, ihrer Kultur, dass sie plötzlich gesagt haben, wir wollen anders leben, wir haben einen anderen Herrn, wir haben andere Maßstäbe. Und so, wenn in dieser Situation dein oberstes Ziel ist, für dich selbst zu leben und dein oberstes Ziel ist, Schmerzen zu vermeiden und Lust zu maximieren, erfolgreich zu sein in dieser Welt, dann wirst du sehr schnell einknicken und Kompromisse eingehen. Aber wenn deine Einstellung bewaffnet ist mit dieser Einstellung, die Jesus hatte, nämlich dass du sagst, Gott, du bist mein Herr, ich bin hier, um deinen Willen zu tun, dann werde ich gewillt sein zu kämpfen. Und zu leiden, zu seiner Ehre auch. Also der erste Punkt ist eine klare Ausrichtung in unserem Leben. Ich lebe für Gott. Zweite Einstellung, mit der wir uns bewaffnen müssen. Warren Wiersbe hat es genannt, eine militante Einstellung gegen die Sünde. Militärische Sprache hier, aber die Bibel verwendet das. Wir sind in einem geistlichen Konflikt. Nicht gegen Menschen, aber in einem geistlichen Konflikt. Eine militante Einstellung gegen die Sünde. Lass uns die Klammerbemerkung hier lesen. Wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. Roland Werner übersetzt es so, wer in seinem Leben gelitten hat, der gibt der Sünde keinen Raum mehr. Luther hat es so übersetzt, wer im Fleisch leidet, höret auf von Sünden. Betonung ist ein bisschen unterschiedlich in diesen verschiedenen Übersetzungen. Ich denke, wir sehen zwei Aspekte hier. Erstens, wenn wir uns gegen die Sünde entscheiden, dann werden wir leiden in dieser gottlosen Welt. Das ist ein Faktum. Unsere Entscheidung ist in einem gewissen Sinn mitzusündigen oder verfolgt zu werden. In der einen oder anderen Art und Weise. Das heißt, dass die Freunde uns auslachen, dass wir unseren Job verlieren oder was immer Menschen tun, wenn wir Jesus konsequent nachfolgen. Wenn wir uns gegen die Sünde entscheiden, wenn wir uns entscheiden, den Frieden zu schließen mit der Sünde, mit den sündigen Impulsen in unserem Herzen, dann werden wir leiden. Erstens von der Welt, aber zweitens auch unser eigenes Fleisch wird zornig sein. Und wir werden diesen inneren Konflikt, diesen inneren Kampf erleben, den wir alle so gut kennen. Aber zweiter Aspekt ist auch, wenn wir leiden, weil wir uns gegen die Sünde entschieden haben und für Jesu Herrschaft in unserem Leben entschieden haben, dann tut es auch was mit unserem Fleisch. Und dann tut es etwas mit diesem Einfluss, den die Welt auf unser Leben hat. Wir kreuzigen unser Fleisch, wir kreuzigen die Welt, es verliert an Einfluss. Weil wir zeigen unserem Fleisch und der Welt in dem Moment, wer unser Herr ist. Und wer das Sagen hat in unserem Leben. Paulus hat im 1. Korinther 9 geschrieben, ich kämpfe nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich, nachdem ich anderen gepredigt habe, nicht selbst verwerflich werde. Also Paulus sagt, ich lebe mehr triebgesteuert. Das lasse ich nicht zu, dass meine leiblichen Triebe mein Leben beherrschen. Ich will nicht leben wie ein Tier. Also verleugne ich meine Triebe. Es gibt verschiedene Arten, wie wir das tun können. Fasten ist eine Art, hat diesen Effekt. Einfach mal Nein zu sagen zu diesen leiblichen Trieben. Und ich sage Nein, wenn dein Impuls in mir ist, einen Trieb, der von Gott gegeben ist und gut ist und einen Sinn und einen Zweck hat, unsere Triebe sind nichts Schlechtes, aber ich sage Nein, wenn ich diesen Impuls habe, diesen sündigen Impuls, einen Trieb außerhalb von Gottes guten Rahmen zu befriedigen. Also ich zeige in dem Moment, wer der Herr ist. Nee, nicht diese Lust ist mein Herr, das wird mein Leben bestimmen, sondern Jesus ist mein Herr. Und er lebt durch seinen Geist in mir. Und so der Geist beherrscht das Fleisch. Der soll mich beherrschen. Und wenn wir leiden für Jesus, weil wir uns entschieden haben, ihm nachzufolgen, hat es denselben Effekt. Vielleicht habt ihr schon mal mit jemandem geredet, der mal wirklich gelitten hat für Jesus. Was wir durchmachen, ist ziemlich lächerlich eigentlich. Aber vielleicht habt ihr schon mal mit jemandem geredet, der im Gefängnis war, weil er Jesus nachfolgt, oder der gefoltert wurde, weil er Jesus nachfolgt. Diese Menschen haben sehr klare Prioritäten, haben eine sehr klare Front, auch gegen Sünde hin. Ihr könnt Bücher lesen von solchen Menschen. Das hat was mit ihnen getan. Und wir ergreifen diese geistlichen Wahrheiten im Glauben. Paulus hat im Galaterbrief 5, Vers 24 geschrieben, die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Galater 6, Vers 14, da sagt Paulus, durch das Kreuz Jesu ist mir die Welt gekreuzigt und nicht der Welt. Ich bin mitgekreuzigt worden mit Christus, mein alter Mensch, der ist mitgekreuzigt mit Christus, er ist tot und ich bin auferstanden zu einem neuen Leben mit Jesus. Und in diesem neuen Leben muss ich nicht mehr sündigen. Ich kann, wenn ich wirklich will, aber ich muss nicht mehr. Jesus hat die Macht der Sünde über mein Leben gebrochen. Mein Fleisch muss mich nicht mehr beherrschen. Ich bin tot für die Welt und die Welt für mich. Ich gebe mich Gott hin, ich lebe für Christus. Die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Römer 6, Vers 11. Diese geistliche Wahrheit und unsere Reaktion soll sein, also haltet euch auch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Eure Glieder, euren Denken, eure Hände, euren Mund sollen Werkzeug für Gott sein. Das, was ich sage, das, was ich tue. Mein Leib ist ein Werkzeug, dich zu ehren, Gott, dich zu verherrlichen. Nicht zu sündigen. Also nicht nur, dass wir Nein sagen zu unserer Sünde, Nein sagen zu unseren sündigen Impulsen, dass wir im Glauben beanspruchen, dass Jesus die Macht der Sünde in meinem Leben gebrochen hat, dass Sünde mich nicht mehr beherrschen muss, sondern wir haben auch einen positiven Aspekt hier in Römer 6. Nämlich positiv, dass wir uns Gott hingeben als sein Werkzeug. Im Vers 19 hier in 1. Petrus 4 sehen wir was Ähnliches. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Das ist dasselbe. Ne? Ich will ein Werkzeug sein für Gott in diesen Leiden. Also nicht nur Kampf gegen die Sünde, sondern auch Ausrichtung auf Gott. Das ist wichtig. Weil wenn wir uns nur um die Sünde ständig drehen und ich kämpfe gegen das und ich kämpfe gegen das, dann kann uns das sehr leicht gefangen nehmen und es wird immer größer. Ne? Ich erkenne das Beispiel, ich verwende es ständig, wenn ich sage, denkt nicht an einen roten Elefanten, nicht an einen roten Elefanten denken, woran denkt ihr? Roten Elefanten, natürlich. Und genauso ist es, wenn ich ständig sage, nee, ich will nicht irgendwo diesen lustvollen Gedanken denken, ich will das nicht denken, nicht denken, nicht denken, woran denkst du? Das, woran du eigentlich nicht denken willst. Und so manchmal ist es hilfreicher, also nicht nur anzukämpfen gegen diese Gedanken und zu sagen, nee, das werde ich nicht mehr weiterdenken, sondern mich danach umzukehren, umzudrehen und auf Gott auszurichten. Wenn ich sage, stellt euch diesen wunderschönen Sonnenuntergang vor über dem Meer und das Meer plätschert und das Licht spiegelt sich in diesen wunderschönen Farben und stellt euch diese wunderschöne Situation vor, wer denkt noch an den roten Elefanten? Niemand. Wir wenden uns von der Sünde ab und wir wenden uns Jesus zu. Ich kämpfe nicht so sehr gegen die Sünde, sondern ich stärke meinen Geist. Ich kämpfe schon, aber das ist nicht das Einzige gegen mein Fleisch, sondern ich stärke den Geist. Ich richte mich auf Jesus aus. Ich bin aktiv, ich bin beschäftigt für Gott. Das ist auch was. Größten Anfechtungen haben wir oft, wenn wir allein irgendwo untätig herumsitzen. Da spielen unsere Gedanken verrückt und wir denken alles mögliche schlechte Zeug. Hey, wenn du aufstehst und rausgehst und irgendjemanden praktisch dienst im Namen Jesu, wird viel von diesem Mist, den wir oft denken und von diesen Kämpfen, die wir haben, wird fertig sein damit. Und in den Versen 10 und 11 wird Petrus auch davon sprechen, dass wir einander dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat in der Gnade Gottes. Also wenn wir aktiv sind für Gott, das hat auch eine Riesenwirkung in diesem Kampf gegen die Sünde in unserem Leben. Und wenn wir so leben, mit dieser Einstellung, mit dieser Ausrichtung auf Gott, mit dieser militanten Einstellung gegen die Sünde, kein Friede mit der Sünde, dann wird es unser Leben verändern. Nicht, dass wir sündenlos werden, aber wir werden hoffentlich immer weniger sündigen und immer mehr Jesus ähnlich werden in diesem Heiligungsprozess, in dem wir sind. Also erstens Ausrichtung auf Gott, zweite Prinzip heute militante Einstellung gegen die Sünde und dann im Vers 3 haben wir ein paar Beispiele, Das sind nur Beispiele. Petrus beschreibt hier den typischen heidnischen Lebensstil damals. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben. Als ihr wandeltet in Ausschweifungen und Begierden, das beschreibt jemanden, der ohne Selbstbeherrschung ein lustgesteuertes Leben lebt, der sich gehen lässt, der über die Stränge schlägt. Dann haben wir Trunkenheit, dazu müssen wir nicht viel sagen. Festgelage, manche Übersetzungen haben Orgien hier stehen. Also stellt euch vor, diese heidnischen Orgien mit zügellosem Fressen und Saufen und Sex. Und einfach eine Orgie. Und Trinkgelage beschränkt sich dann eher auf das Saufen. Könnt ihr über den Wurstmarkt laufen und solche Menschen beobachten, die da völlig über die Stränge schlagen. Götzendiensten. Götze ist, was immer du an Gottes Stelle setzt. Und auch der Götzendienst der Heiden war sehr unmoralisch damals. Denkt an Tempelprostituierte, die es gab. Und sie haben diese Fruchtbarkeitsgötter mit Sex angebetet und dann die Kinder, die entstanden sind dadurch, die wurden dann irgendeinem anderen Götzen geopfert als Menschenopfer. So wie heute eigentlich auch ungezügelter Sex und dann Abtreibung als Begleiterscheinung der sexuellen Revolution. Irgendwie will man diese unerwünschten Kinder loswerden, weil es geht um Lustbefriedigung ohne Verantwortung oder Hingabe. Oder es mag Karrieresucht sein oder Materialismus sein. Das sind nur Beispiele hier. Götzendienst kann sehr vieles sein in unserem Leben. Vers 4. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern. Befremdet sie die Menschen, die Ungläubigen in der Welt, befremdet sie, dass wir Christen nicht mehr mitmachen bei diesem Spiel. Und das ist der Grund, warum sie dich anfeinden oder auslachen. Gehst mit deinen Arbeitskollegen aufs Weinfest und du trinkst ein Glas Mineralwasser oder genießt ein Achtel und ein Mehr. Ich vertrage nicht mehr, vielleicht vertragt ihr mehr. Jeder hat so seine persönlichen Grenzen. Und die sagen zu dir, hey, was ist los mit dir? Du bist ein volles Weichei. Was ist los? Verträgst du nichts? Oder du sagst deinen Schulkollegen, hey, ich gehe nicht mit in die Disco. Dieses ganze Spiel von Anbaggern und angebaggert werden, da will ich nicht mitmachen. Ich gehe lieber in die Bibelstunde oder in die Gemeindejugend. Und deine Clique wird dich total uncool finden. Und wirst vielleicht Freunde verlieren. Oder der Chef verlangt, dass du die Zahlen ein bisschen schönst. Oder verlangt von dir, dass du lügst am Telefon. Oh, ich bin nicht da. Und du machst nicht mit. Und dann ist er sauer und er droht dir mit Rauswurf oder schikaniert dich. Weil wir nicht mehr mitlaufen in diesem selben Strom der Heillosigkeit, deswegen lästern sie. Das ist ihnen ein Anstoß. Und unterstreicht es auch hier, ist ein Strom der Heillosigkeit. Der Lohn der Sünde, die Konsequenz der Sünde, die Frucht der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Ist Zerstörung. Zerstörung in unserer Seele, Zerstörung von Beziehungen. Ist ein heilloser Strom, wenn wir mitschwimmen mit dem, wie die Welt schwimmt. Auf der anderen Seite, wenn wir gegen diesen Strom schwimmen, ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das steckt schon in dem Wort drin. Gottes Wort hier ist eine Betriebsanleitung für ein heiles Leben. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das ist Gottes Herz, wenn er uns das sagt, was er uns sagt in seinem Wort. Er sagt uns das nicht, weil er uns irgendwie willkürlich einengern will oder weil er uns den Spaß verderben will. Nee, im Gegenteil. Weil er unser Schöpfer ist, weil er unser Konstrukteur ist, weil er wie wir am besten funktionieren. Und wie unser Leben am heilsten und am besten funktioniert. Und er sagt uns das. Es ist was Wunderschönes. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben oder in Fülle haben. Das ist Gottes Herz. So wichtig, dass wir das verstehen. Und sie lästern, machen sich lustig, sind vielleicht auch respektlos Gott gegenüber, oh, Gott ist tot. Oder manchmal sagen Leute so Dinge, oh, falls es Gott wirklich gibt, dann werde ich dir mal richtig meine Meinung sagen, wenn ich mal vor ihm stehe. Na, lass uns weiterlesen. Die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebendige und Tote zu richten. Dritte Prinzip für uns heute. Lass uns im Auge behalten, dass wir eines Tages alle vor Gott stehen werden und dass er uns richten wird. Und ihr wisst ja was, an dem Tag wird niemand lästern, sondern jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und jeder wird Rechenschaft ablegen müssen für sein Leben, für das, was er gedacht hat und gesagt hat und getan hat. Und die wichtigste Frage, die alles entscheidende Frage wird sein, was hast du mit Jesus gemacht? Es entscheidet, ob du Ewigkeit im Himmel oder in der Hölle verbringen wirst, ob du die Ewigkeit mit Gott verbringen wirst oder getrennt von ihm. Was hast du mit Jesus getan? Hast du ihm vertraut? Hast du festgehalten an ihm? Er ist der einzige Weg zum Vater. Er ist der einzige, der deine Sünden getilgt hat, die dich von Gott trennen. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, seht schon das Glauben, was mit Gehorchen zu tun hat, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Noch irgendwelche Fragen? Ich meine, die Bibel ist so klar. Vers 6, denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, also die Menschen lästern vielleicht gegen sie und verfolgen sie, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Sie ewiges Leben haben. Manche glauben, dass es hier von geistig Toten spricht, von den Ungläubigen, denen wir das Evangelium verkündigen. Andere glauben, dass die Toten hier verstorbene Gläubige sind oder Märtyrer, die gestorben sind für Jesus, dass er sie darauf vorbereitet. Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Viele glauben, dass er hier über die Wiederkunft Jesu spricht, über das Ende dieser Welt. Ich persönlich halte das eher für unwahrscheinlich. Ich denke, der Heilige Geist hat gewusst, dass es noch über 2000 Jahre dauern wird, bis Jesus wiederkommt. Ja, aber für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, ja, das stimmt, aber das ist nicht unbedingt nahe für die Empfänger dieses Briefes. Also ich finde es unwahrscheinlich, dass der Heilige Geist dieses Wort hier gewählt hätte, wenn er gewusst hätte, es dauert eigentlich noch hunderte, tausende Jahre. Er sagt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wird nicht gesagt hier, was mit allen Dingen gemeint ist. Vielleicht ist es das Ende ihrer Welt. Das Ende ihres Lebens, wie sie es gewohnt waren. Bis dahin. Kaiser Nero in Rom wird ausflippen und verrückt werden, Christen verfolgen. Diese Verfolgung wird alles ändern. Vielleicht ist das Ende des alttestamentlichen Judentums gemeint, 70 nach Christus, als der Tempel in Jerusalem zerstört wurde, der alttestamentliche Gottesdienst mit all den Auswirkungen. Vielleicht ist der persönliche Tod gemeint. Dass das Leben von vielen, denen dieser Brief vorgelesen wird, vielleicht kürzer ist oder kürzer sein wird, als sie denken. Und es ist so ein komisches Phänomen in unserem Leben, dass wir Menschen den Tod verdrängen. Dabei ist es hundertprozentig, dass wir alle sterben. 10 von 10 sterben, absolut, 100% garantiert. Und du magst früher sterben, als du denkst. Wer weiß, vielleicht heute noch, vielleicht morgen. Keiner kann es wissen. Ein Arzt teilt seinen Patienten mit, es tut mir leid, sie sind sterbenskrank, sie haben nicht mehr lang zu leben. Ha, wie viel Zeit habe ich denn noch? 10. Ja. 10 was? Jahre? Monate? Wochen? 9, 8, 7, 6. Wir wissen nicht, wie lange. Es kann in 10 Sekunden sein. Ich kann Herzinfarkt haben oder einen Hirnschlag und tot umfallen und bin bei Jesus. Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe das als ein 4. Prinzip hier mit reingenommen. Wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, ist wichtig, dass wir uns die Endlichkeit, die Kürze unseres Lebens bewusst machen und dass wir die restliche Zeit bewusst und zielgerichtet leben und sie gut nutzen. Seht hier im Vers 7, der Beginn des, sagt, seid nun besonnen. Seid besonnen. Hey, euer Leid wird nicht endlos sein. Das gibt uns Perspektive, wird bald vorbei sein. Hey, dein Leben wird bald vorbei sein. Unser Leben wird bald vorbei sein. Lass uns die verbleibende Zeit nutzen. Vielleicht ist dein Leid oder diese schwierige Situation, die du gerade durchmachst, deine letzte Gelegenheit, Gott zu ehren in diesem Leben. Deine letzte Gelegenheit, Schätze im Himmel zu sammeln. Seht hier im Vers 2 nochmal zurück. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Die übrige Zeit, wer weiß, wie viel wir noch übrig haben in unserem Leben. Von dieser kurzen Zeit, die wir sowieso haben. Ich bin vor kurzem 41 geworden. Und statistisch gesehen habe ich noch ein bisschen weniger als 38 Jahre zu leben. Wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Statistisch gesehen. Das heißt, statistisch gesehen ist mehr als die Hälfte meines Lebens schon vorbei. Und ich kann sagen, die Zeit vergeht immer schneller, oder? Besonders dieses letzte Jahr, seit wir Kinder haben, so schnell vergangen. Jetzt habe ich noch 38 Jahre. Ich will das jetzt nicht 38 Mal machen, aber das ist eine wahnsinnig kurze Zeit. Wenn es gut geht. Und lass uns den Verschleiß dazu rechnen. Je älter wir werden, desto weniger Energie haben wir, desto weniger leistungsfähiger sind wir. Und dann lass uns bedenken, die ersten 19 Jahre meines Lebens habe ich verschwendet, was das Reich Gottes und die Ewigkeit angeht. Da bin ich mitgeschwommen mit diesem Strom dieser Welt und habe nicht mit und für Gott gelebt. Das ist ein Viertel meines Lebens, statistisch gesehen. Also wenn es wirklich gut geht, dann habe ich nochmal so viel wie bisher. Aber es könnte auch schon heute oder morgen oder übermorgen vorbei sein. Unterstreicht es das, die übrige Zeit. Was werde ich, was wirst du mit der übrigen Zeit deines kurzen Lebens machen? Wie wirst du leben? Was wirst du noch tun? Was ist es wert zu tun? Was willst du besser nicht tun? Was würde dir leid tun, wenn du zurückschauen würdest auf dein Leben? Wir haben nicht unbegrenzt Zeit. Zeit ist ein kostbares Gut. Es ist gut, uns das immer wieder mal vor Augen zu halten. Ich denke, das wird uns helfen, ausgerichteter und zielgerichteter zu leben. In Psalm 19, Vers 12 heißt es, lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Ein Arzt teilt seinem Patienten am Telefon die Testergebnisse mit. Und er sagt, es tut mir leid, Sie sind sterbenskrank, aber ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Sie haben mit dieser Diagnose noch 7 Tage zu leben. Und was ist die schlechte? Ich versuche schon eine Woche, Sie zu erreichen. Wenn ihr herausfinden würdet, dass ihr nur mehr eine Woche zu leben habt, oder sagen wir 6 Monate zu leben habt, wird sich euer Leben ändern? Wirklich, wenn sich unser Leben ändern würde, dann leben wir falsch. Dann ist was falsch momentan. Dann ist jetzt Zeit, was zu ändern und uns neu auszurichten. Weil wir sollen jeden Tag leben, als wäre es unser letzter. Das ist eine gute Möglichkeit, dass es so ist. Irgendein Tag wird unser letzter sein. Also lasst uns weise werden, indem wir unsere Tage zählen. Ich glaube, das war der 4. Punkt. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Das 5. ist, wir müssen beten. Wir müssen Gott suchen, damit er uns leiten kann in unserem Leben. Und besonders in schwierigen Zeiten. Oft, wenn wir leiden, Leid hat so diesen Nebeneffekt, dass wir uns nicht danach fühlen, zu beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich krank bin zum Beispiel, dann fühle ich sehr wenig und ich fühle mich auch nicht sehr geistlich und ich fühle mich auch nicht danach zu beten. Leid kann uns abstumpfen. Aber gerade wenn wir durch eine schwere Zeit gehen, müssen wir nüchtern sein zum Gebet. Da brauchen wir diese Gemeinschaft mit Gott am allermeisten. Und wenn wir es wieder aus der ewigen Perspektive betrachten, ich denke, wenn wir zurückschauen werden, wenn wir sehen, dass diese Zeiten, die wir im Gebet verbracht haben, die bestinvestierten Zeiten waren in unserem Leben. Vers 8, vor allen Dingen, aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. 6. Prinzip wäre, wenn du durch eine schwere Zeit gehst, dann mach es zu einer Priorität, andere bewusst zu lieben. Leid hat auch diese Tendenz, dass es uns um uns selbst ausrichtet. Dass es uns dazu bringt, dass wir uns um uns selbst drehen und dass wir uns selbst leid tun und dass wir andere vergessen. Leid kann uns lieblos und ungeduldig und mürrisch machen. Weißt, wenn ich krank bin zum Beispiel, dann ist das meine Tendenz. Will ich meine Ruhe haben. Wir müssen uns bewusst entscheiden, andere zu lieben, gerade in diesen Zeiten. Das ist oft ein Glaubensschritt gegen das, wonach wir uns fühlen. Aber Liebe ist nicht ein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist praktisch. Und das ist auch eine gute Therapie. Joni Erickson, diese Frau, die gelähmt ist, die eigentlich nur ihren Kopf bewegen kann, hat gesagt, wenn es dir schlecht geht, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und fang an, dem zu dienen und es wird dir besser gehen. Da ist viel Wahres dran. Und das heißt hier weiter, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Wenn ich jemanden liebe, dann werde ich seine Sünden nicht hinausposaunen und ihn bloßstellen, dann kann ich in Liebe über kleine Fehler und Sünden und Schwächen hinwegsehen. Es ist hier damit gemeint, dass wir ein Auge zudrücken, wenn jemand wirklich bewusst in Sünde lebt, dass wir uns vor unserer Verantwortung für unsere Brüder und Schwestern drücken, dass sie zurechtzuweisen und helfen, auf den heilen Weg zurückzukommen. Das wäre eher lieblos. Aber es geht hier einfach, dass wir ein barmherziges Herz haben, ein großzügiges Herz. Wenn deine Frau gestresst ist und gereizt ist und schroff ist, weil die Kinder den ganzen Tag geplärrt haben, dann nicht zornig werden und zurückreden, sondern es sind Sprüchen als eine sanfte Antwort. Wenn nicht grimm ab, hey, ich liebe sie, ich kann ihr Verhalten zudecken. Es muss nicht zwischen uns kommen, da kann ich drüber hinwegsehen. Wenn dein Mann nach Hause kommt und hat einen stressigen Tag und er ist ein bisschen ruppig, einfach in Barmherzigkeit es zudecken. Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Neuntens, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Gastfreundschaft ist wieder was, wobei wir auf andere ausgerichtet sind. Sie bereit sind zu dienen. Und unterstreicht euch ohne Murren. Es geht um eine gute Einstellung. Stellt euch vor, es ist Verfolgung und es gibt Geschwister, die zu Flüchtlingen werden und plötzlich steht eine ganze Familie von denen unangekündigt vor deiner Haustür und klopft an. Schon eine Herausforderung für eine Familie, für eine Hausfrau. Besonders wenn sie perfektionistisch veranlagt ist, dann nicht zu murren. Aber Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist ein Zeichen für einen reifen Christen. Ist eine Voraussetzung für einen Leiter. Lernen wir im Titusbrief und Timotheusbrief. Also lasst uns das praktizieren. Gastfreundschaft. Ist eine wunderschöne Sache. Und nebenbei, Jesus hat gesagt, was ihr den anderen getan habt in meinem Namen, das habt ihr mir getan. Wenn ich anderen diene, diene ich gleichzeitig Jesus und ich sammle Schätze im Himmel. Eigentlich ein super Deal, oder? Gutes Geschäft. Als nächstes sehen wir, dass wir unsere Gaben gebrauchen. Und dafür brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, als wir heute noch haben. Wir wollen noch Abendmahl feiern. Aber in dieser kurzen Zeit, die wir noch haben, die übrige Zeit unseres Lebens, lasst uns die nutzen. Lasst uns die Gaben nutzen, die Gott uns gegeben hat, zu seiner Ehre. Amen. Wir wollen Abendmahl feiern, uns nochmal auf das ausrichten, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir auf ihn schauen, dann richtet es auch unser Leben richtig aus. Und ich denke, es ist ein guter Abschluss für uns heute Morgen, wo wir auch nochmal mit Jesus besprechen können und Prioritäten überdenken können, uns beeindrucken lassen können von dem, was er für uns getan hat. Denn die große Wahrheit ist, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil wir beeindruckt sind von ihm. Wir wollen unser Leben für ihn leben, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und so wollen wir zum Abschluss Abendmahl feiern. Wir werden das Abendmahl austeilen. Äußerste Kreis ist Wein, innen drin ist Traubensaft für die, die Präferenzen haben. Und dann lasst uns einfach persönlich Gemeinschaft mit Jesus feiern und an ihn denken und an den Preis, den er für uns bezahlt hat, mit dem er uns erkauft hat. Und wir werden noch ein paar Lieder singen, lasst uns in dieser anbetenden Haltung verharren und Markus wird dann abschließen mit einem Gebet. Ich möchte euch noch vorlesen, die Worte, die der Apostel Paulus uns überliefert im 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Da schreibt er, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist, wie wir Gemeinschaft haben könnten mit Gott. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Lass uns das jetzt gemeinsam hören. Betrachten, was Jesus für uns getan hat. Seinen Tod und den Preis für unsere Schuld, dass es vollbracht ist, dass es bezahlt ist. Lass uns das uns selbst verkündigen, unserem eigenen Herzen und Gewissen und jedem anderen, der es sehen will und zuhören will. Ich möchte noch gerne beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du dich uns hingegeben hast und wir heute zu Beginn gelesen haben, du hast gelitten im Fleisch, um uns zu erlösen. Und Herr, deswegen wollen wir uns auch mit derselben Einstellung wappnen und unser Leben für dich leben. Deinen Willen tun und nicht unseren Willen, dich verherrlichen und nicht uns selbst. Begegne uns jetzt und sprich zu uns persönlich. Mach uns deine Worte, die du heute Morgen zu uns gesprochen hast, persönlich, während wir dein großes Werk für uns betrachten. Und wir wollen das voll Freude tun. Wir feiern Abendmahl, wir feiern, dass du uns erlöst hast, Herr. Wir sind so dankbar, wir lieben dich und wir danken dir dafür. Und wir beten das alles in Jesu Namen. Amen. Amen.